Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Kalt, es regnet andauernd, es ist ungemütlich. Schön, dass ihr noch hier seid. Und es sind sogar Leute hier hinter, nicht weggefahren. Ja, einige, viele sehe ich, die freiwillig hier im Nest sind. Und das Tolle ist ja in solchen Zeiten, Spruch, wenn es hier schön ist, dann ist aber auch wirklich schön. Ne? Da muss man sich so ein bisschen dran hochziehen. Wenn es hier schön ist, dann ist aber auch wirklich schön. Ne? Und heute soll ja die Sonne scheinen. Aber das Oberbergische hat ja nicht nur Regen zu bieten, nein, seit 4 Wochen behandeln wir hier in den Predigten die Bergpredigt in Oberberg oder für Oberberg und in den Sonntagsgottesdiensten. Und wenn du eine Predigt verpasst hast, dann geh doch auf unsere Webseite, geh auf unseren Podcast und lade dir die letzten 3, 4 Predigten runter. Die Bergpredigt, das ist sozusagen das Grundgesetz des Reiches Gottes, was mit Jesus angefangen hat. Jesus verkündigt sie zunächst seinen Jüngern. Die Jünger haben die Gemeinde gegründet. Damit ist die Bergpredigt auch die Grundlage für die Gemeinde, für uns heute. Die Jüngerinnen und Jünger von Jesus, die haben damit eine Anweisung bekommen, wie sie leben sollen, wie es sich geziemt, im Königreich Gottes zu leben. So sollt ihr leben. Sie ist aber nicht ein Gesetz im Sinne von Mose, des alttestamentlichen Gesetzes, tu das und du wirst leben. Nein, sie ist noch viel schärfer, könnte man fast sagen. Jesus setzt ja noch oft einen drauf. Und trotzdem ist sie kein Gesetz, sondern das Halten der Gebote der Bergpredigt ist nicht Bedingung für das Christsein, für die Jesus-Nachfolge, sondern sie ist eine Folge der Jesus-Nachfolge. Das Befolgen der Bergpredigt ist die Folge des Christseins, die Folge der Jesus-Nachfolge. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, alles klar, cool, Christ bin ich ja, gib mir die Bergpredigt. Predige sie mir, ich will sie umsetzen. Puh, und ganz schnell merkst du, und vielleicht hast du es ja auch nach der Predigt von letzter Woche gemerkt, du kriegst es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Wir können die Bergpredigt nicht halten. Die macht uns fertig. Die überfordert uns. Die bringt uns in eine Spanne. Ich will, aber ich kann nicht. Und ähnlich wie Paulus das alttestamentliche Gesetz beschreibt, so empfinden wir für die Bergpredigt. Paulus schreibt ja an die Römer, in meinem Inneren stimme ich dem Gesetz, und statt Gesetz könnte man jetzt Bergpredigt einsetzen, Gottes freudig zu. Bei meinem Körper, in meinem ganzen Verhalten sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich bejahe, und macht mich zu einem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein Verhalten diktiert. Ich, unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Und das ist ja so. Vielleicht bist du in den letzten Wochen hier rausgegangen und hast gedacht, ah, das zum Thema Mann und Frau, das setze ich um. Ah, meine Rede sei ja, ja und nein, nein, aber nichts, das setze ich um. Und dann hast du in deinem Alltag gemerkt, Mist, schon wieder. Ich, unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Und die Antwort ist, Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es getan, er hat uns ja erlöst. Deswegen die Bergpredigt, die Folge der Nachfolge. Nun diene ich also ein und derselbe Mensch mit meinem bewussten Streben, dem Gesetz Gottes, ich will das, aber mit meinen Gliedern, dem Gesetz der Sünde, schreibt einer der größten Apostel, den es hier gegeben hat, Paulus. Und wenn der schon ein Problem hatte, da brauche ich mich nicht wundern, dass ich auch Probleme habe mit der Bergpredigt. So ist es, Geschwister. Deswegen wirft uns die Bergpredigt immer wieder auf Jesus Christus zurück. Sie zeigt uns, dass wir Sünder sind. Sie zeigt uns gleichzeitig, welchen Anspruch der heilige Gott, der das Leben erfunden hat, der Schöpfer von allem, welchen Anspruch er an Menschen eigentlich hat und wie nötig wir deswegen Vergebung und Gnade haben. Die Bergpredigt macht uns Oberbergern und angrenzenden Sauerländern Folgendes deutlich. Wie hoch der eigentliche Anspruch des Reiches Gottes ist. Der Anspruch Jesu. Wie sehr uns Jesus liebt, weil er für diesen Anspruch ja am Kreuz gestorben ist. Liebe. Und die Bergpredigt, die geht nur mit dem Bergprediger. Sie ist Antwort auf seine Liebe. Die Bergpredigt kannst du nur umsetzen mit dem Bergprediger. Der Bergprediger ist Jesus Christus. Nur wenn du seine Liebe erfahren hast, wenn du weißt, er ist für mich am Kreuz gestorben, dann ist die Bergpredigt was für dich. Und deswegen macht es Spaß, sie zu lesen. Sie fordert uns heraus, sie challenged und lehrt uns. Sie ist richtig gut. Sie zeigt uns, wie wir reden sollen. Sie zeigt uns, wie Mann und Frau miteinander reden sollen. Sie uns alles zeigt. Sie zeigt uns, wie Gott die Verhältnisse umkehrt. Alles das, was wir die letzten Wochen betrachtet haben. Wir brauchen die Bergpredigt. Wir beschäftigen uns mit ihr, weil wir Jesus lieben. Wir wollen ihm ja ähnlicher werden. Wir wollen immer mehr in sein Bild gestaltet werden. In das Bild des Sohnes Gottes, wie es Paulus in Römer schreibt. Aber alles natürlich auf der Grundlage der Gnade. Und ich glaube, dass diese Gnade bei unserem heutigen Thema total wichtig ist. Weil wir dieses Thema alle verbocken. Wir versagen in diesem Thema, was wir heute betrachten werden. Wir haben das schon ganz oft daneben gehauen. Wir haben schon ganz oft die Hände drüber gehalten bei diesem Thema Geld und Besitz. Darum geht es nämlich. Gerade wir Deutschen, wir haben da ja Ahnung von. Denn das haben wir ja, Geld und Besitz. Wie selten ein anderes Volk sind wir gesegnet worden von Gott nach diesem Horrorkrieg 1945. Gott hat uns gesegnet mit Geld und Besitz. Und deswegen sind wir besonders herausgefordert, darüber nachzudenken. Und ich habe es mir deshalb nicht nehmen lassen, Geschwister, eine lange und anspruchsvolle Predigt dazu vorzubereiten. Denn wir haben ja Sommergottesdienste und da hat man ja ein bisschen mehr Zeit. Hä? Bergpredigt, Challenge, Battle. Ja, seid ihr dabei? Ja, einige überlegen noch. Naja, noch könnte rausgehen. Gucken wir uns an, was Jesus sagt zu dem Thema. Erstmal geht's überhaupt um Spenden, ums Geben, ums Weitergeben. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Denn dann habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Matthäus 6, 1 bis 4. Wenn du also einem Bedürftigen etwas spendest, dann häng das nicht an die große Glocke. Benimm dich nicht wie die Scheinheiligen in den Synagogen und auf den Straßen. Sie wollen nur von den Menschen geehrt werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du also etwas spendest, dann tu es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Dein Vater, der euch das Verborgene sieht, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Vers 1 kann also eine Art Überschrift gelten, ja. Für alles kommt im 6. Kapitel, da geht's ums Fasten, da geht's um Beten. Und offensichtlich gab es damals Leute, die daraus so eine Show gemacht haben, die so super Gebete gesprochen haben und vor allem um sich zu produzieren. Oder die das Geld so gespendet haben, dass jeder das mitgekriegt hat. Boah, das ist voll der Mäzen, die Leute, der war voll der Held, weil er so viel Geld gespendet hat. Das war üblich damals. Und ich habe mich gefragt, haben wir damit eigentlich ein Problem heute? Ja, ist das so üblich in Deutschland, dass man was spendet und dann, boah, haut man das raus, was für ein großer Geldzampano man ist, ja? Und wie toll man ist, weil man so viel gespendet hat? Protzen wir, wenn wir Geld gespendet haben? Und ich glaube irgendwie nicht, das entspricht irgendwie nicht unserer Kultur. Bilde ich mir zumindest ein, vielleicht kennst du andere Beispiele. Ich habe das erst vor ein paar Wochen erlebt, da hat jemand eine vierstellige Summe für das Stipendienprogramm in Myanmar gespendet. Und er hat mir gesagt, ihm ist das total wichtig, dass es anonym ist. Ja, komplett anonym. Und weil er das gespendet hat, können jetzt 4 Kinder 2 Jahre lang zur Schule gehen. Finde ich total super. Ne? Aber der Person, die gespendet hat, war das so wichtig, mein Name, ja, wer ich bin, wo ich herkomme, Ruhe. Das ist eher so die Kultur in Deutschland. Gott sieht diese Spende und wird es vergelten. Und dann merken wir, es gibt einen Unterschied, ne, zwischen Frömmigkeit und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit im Sinne von gerechtes Handeln, nicht gerecht zu werden. Eine Frömmigkeit ist, ich stelle Werke zur Schau, damit ich gepriesen werde. Und alle sagen, boah, guck mal, ey, voll der Superspender, voll der Superchrist, ja, voll der Superfaster, voll der Superbeter. Ja, ich produziere mich, weil ich dieses Lob haben will. Das ist so aufgesetzte Frömmigkeit. Gerechtigkeit ist, ich tue Werke, die Werke werden gesehen. Manchmal lässt es sich ja nicht vermeiden, dass man dabei genannt wird. Das ist auch in Ordnung. Ja, ich tue Werke, die Werke werden gesehen, aber Gott wird gepriesen, weil es nicht um mich dabei geht. Ne? Manchmal kann man das nicht vermeiden, dass der Name mit genannt wird. Das ist auch in Ordnung. Da darf man nicht auch zu bescheiden sein. Aber es geht die Frage ist, was ist mein Motiv? Tue ich etwas, um gut dazustehen, oder tue ich etwas, damit Gott die Ehre bekommt? Und wenn dann mein Name fällt, so what? Ja, okay, also das ist das nicht das Problem. Aber das ist der Unterschied, den wir uns merken müssen in allen Äußerungen des Glaubens, die wir tun. Und ich werde dadurch nicht gerecht, aber ich habe gerecht gehandelt. Darum geht es ja, als Folge der Nachfolge. Wie es sich im Reich Gottes gehört. Und dann lesen wir diesen merkwürdigen Satz jetzt hier. Wenn du also etwas spendest, dann tu es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Dein Vater, der das Verborgene sieht, der wird dich dafür belohnen. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Ne, das geht ja gar nicht. Also ich zumindest bin noch nicht so weit, dass ich bei der Kollekte einfach mein Portemonnaie ziehe und nicht ins Scheinfach gucke und da irgendwas rausziehe und dann in den Kollektenbeutel werfe. Hinterher ist noch ein Kassenbon oder so, ja? Das wäre ja dann schlecht. Ne? Also das kriege ich nie hin. Ne? Das geht nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das so gemeint ist. Es geht um das unauffällige Spenden. Ja, um das unauffällige Spenden nach außen geht es. Und trotzdem kann ich mich vage erinnern, dass dieser Satz mal in einer ganz bestimmten Praxis eingegriffen hat. In meiner Gemeinde, wo ich herkomme, hat dieser Satz mal eine Praxis der Spendenpraxis verändert. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es war früher in evangelisch-freikirchlichen Gemeinden üblich, dass man in der Jahresgemeindeversammlung die Spendenlisten veröffentlicht hat. Da konnte jeder sehen, wer was gespendet hat. Teilweise wurde das von vorne angesagt. Hinterher wurde das dann mal nicht mehr von vorne angesagt, aber dann lag die Liste vorne noch auf dem Tisch. Wir haben ja keinen Altar, wir sind ja nicht katholisch, ne? Sondern auf dem Abendmahlstisch. Da lag die noch, sodass jeder die Chance hatte, da nochmal reinzugucken. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass ich, als ich 1997 hier in diese Gemeinde kam, dass das da auch noch Praxis war, dass man das auf den Tisch gelegt hat. Einige schütteln, kennen das nicht, ne? Dann habe ich da was verwechselt. Ja, aber in meiner Heimatgemeinde, auch evangelisch-freikirchlich, da war das üblich. Hier in Wiedenest nicht, zum Glück. Tja, das hätte mich auch gewundert. Ja, auf jeden Fall hatte diese Praxis zwei Effekte. Diese Praxis hatte zwei Effekte, einen positiven und einen negativen. Der negative Effekt war, dass man sich verglichen hat. Ja? Wer ist denn der beste Spender in unserer Gemeinde? Wo ist man denn so auf der Top 10? Und an welcher Stelle stehe ich so im Ranking? Und wir haben zu Hause, ja, am Mittagstisch, da kann ich mich dran erinnern, darüber diskutiert. Wer hat letztes Jahr wie viel gegeben, warum und war das in Ordnung und gegeben? Und warum haben die denn nichts gegeben? Und sollte es Geschwister damals gegeben haben, die deswegen gespendet haben, damit sie mal werden, dann war das zwar für die Gemeindekasse gut, aber es war Frömmigkeit. Ja, es war Frömmigkeit, nicht Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite, und beim Nachdenken über dieser Predigt habe ich darüber nachgedacht, hatte diese komische Praxis, die ich auch nicht wieder haben will, aber sie hatte auch einen positiven Effekt, weil deutlich wurde, wir sind eine Gemeinde, eine Gemeinschaft. Wir legen alle gemeinsam Gelder zusammen und das kann man sehen. Und man kann auch sehen, wer angeblich zur Gemeinschaft gehört, aber nichts gibt. Das passt ja eigentlich nicht zu einer Gemeinschaft. Also das wurde dadurch deutlich. Ja, wir sind eine Gemeinschaft, wir haben totale Transparenz und wir machen deutlich, wie viel man investiert in die Gemeinde. Und das ist ja auch so. Und das fehlt mir heute tatsächlich ein wenig. Gerade in einer Gemeinde unserer Größe, da kann man sich leicht darauf ausruhen, dass die anderen, die werden schon geben. Da brauche ich ja nicht so viel. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass es eine Tendenz gibt, bloß nicht so viel an die Gemeinde spenden. Lieber woanders hin. Ich weiß nicht, woher diese Tendenz kommt. Ja, natürlich darf man auch woanders hin spenden. Ich spende auch woanders hin. Ja, ich gebe nicht alles in die Gemeinde. Aber es ist doch klar, dass die Gemeinschaft, die wir bilden und die auch eine ganze Menge vorhat und die auch ein Ziel hat und die ein Teil des Reiches Gottes ist, dass wir das sind und dass wir die auch gemeinsam finanzieren müssen. Ja, und es ist doch auch logisch, dass ich da investiere. Und deswegen machen wir auch in jedem Gemeindeaufnahmegespräch deutlich, das ist wichtig, das ist freiwillig, das wird nicht überprüft, aber es ist wichtig, damit unsere Gemeinschaft finanziell überlebt. Wenn man nämlich nicht in seine eigene Gemeinde investiert, dann fängt man an, dann leidet das persönliche Verhältnis in die Gemeinde. Das ist meine These. Wenn du nicht in deine Gemeinde spendest, dann leidet dein Verhältnis. Warum ist das so? Weil die Gemeinde dir ja offensichtlich nichts wert ist oder nur ganz wenig wert ist. Du hast sozusagen keine Aktien in der Gemeinde mehr. Und deswegen ist es dir egal. Es ist ja nicht deins. Ja? Es ist egal, was mit dem Geld gemacht wird, weil es ist ja nicht dein Geld. Versteht ihr? Wer nichts gibt, der ist nicht immer auch Beteiligung für Gemeinde. Wir haben die Praxis der Spendenveröffentlichung heute nicht mehr. Auch in meiner Heimatgemeinde wurde die abgeschafft, ja, weil man irgendwann gesagt hat, das ist doch alles blöd hier mit dem Ranking. Dieser negative Effekt, der überwiegte. Und deswegen hat man die abgeschafft. Und ich will die hier auch nicht wieder einführen, keine Sorge. Aber als Gemeinschaft haben wir ja wirklich ein großes Anliegen. Es geht ja nicht darum, dass wir einfach Geld in die Gemeinde geben. Darum geht's ja überhaupt nicht. Und vielleicht ist es gut, dass man sich nochmal deutlich macht, was macht denn die Gemeinde überhaupt mit deinem Geld? Ich war letzten Sonntag im Urlaub, ne, und da geht man auch mal eine andere Gemeinde besuchen. Da war ich in der International Baptist Church Cologne, also in Köln, internationale Baptistengemeinde, englischer Gottesdienst. Und die hatten vor dem Gottesdienst so einen Trailer, so einen Einspieler, wo es darum ging, wie gut es ist zu spenden und was eigentlich passiert, wenn man gleich Geld in die Kollekte wirft. Und ich habe das mal mitgebracht, weil dass wir auch manchmal wieder realisieren müssen, hey, wir geben ja nicht einfach nur Geld ab, da überweisen wir ja nicht jeden Monat einfach nur einen Dauerauftrag und dann ist das weg und ich ärgere mich wieder, dass ich mich im Urlaub nur dreimal essen gehen konnte und nicht viermal, sondern darum geht's ja gar nicht. Sondern wir machen ja was mit dem Geld. Wir machen ja einen Unterschied. Wir verändern ja was als Gemeinschaft mit unserem Geld. Ich habe mal ein paar Sachen aus dem Trailer mitgebracht, aber nicht alles, aber dafür noch ein paar eigene Sachen ergänzt. Indem du in die Gemeinde Geld spendest, lässt du hungernden Menschen Essen zukommen. Das ist kein Witz, Leute. Wir haben dieses Jahr für Afrika gesammelt, bevor es in der Presse war, weil uns das wichtig war und haben das Geld nach Afrika geschickt, in den Jemen und woanders hin. Das Geld ging über die Gemeinde. Es muss ja irgendwie dahin kommen. Du kannst es selber nicht dahin bringen. Ja, sondern über die Organisation, über unsere Kirche. Ermöglichst du armen Menschen Bildung. Myanmar, Kindergärten. Bildung, damit Leute eine bessere Chance haben. Du förderst die Verbreitung der guten Nachricht der Rettung. Wir senden Missionare aus. Wir unterstützen Missionswerke, damit das Evangelium der Rettung verkündigt wird, weil du dafür spendest. Und ich? Du investierst geistlich in die Zurüstung der nächsten Generation. Wir wollen, dass unsere Kinder Jesus kennenlernen. Wir wollen, dass Teenager in der Spur bleiben. Deswegen stellen wir Personal ab. Deswegen machen wir Freizeiten. Investierst du mit deinem Geld. Du investierst, damit wir gemeinsam Gott anbeten können. Und nicht etwa der Flügel ist hier eingeflogen. Der Flügel kann nicht fliegen. Den hast du bezahlt, beziehungsweise die Generation, die vor 20 Jahren dieses Gemeindehaus aufgebaut hat. Und damit loben wir jetzt jeden Sonntag Gott. Diese Glaswand da. Wir loben Gott und es ist nicht mehr so laut. Zum Glück. Ja. Das ist doch super, ist das doch. Wir können weitermachen, ja? Du hilfst mit, dass in der Dunkelheit der Welt Licht kommt. Du investierst in dein eigenes geistliches Leben. Natürlich machst du das. Du kriegst Impulse, du kriegst einen Gemeindebrief, du kriegst eine Predigt geliefert. Das ist doch dein geistliches Leben, was hier gestärkt wird. Das hast du doch bezahlt, du hast mich doch bezahlt. Ja, in Anführungsstrichen, dass ich hier predige, aber ich hätte auch freiwillig gepredigt heute. Ja, aber das ist doch wahr, das ist doch eine Wahrheit, die passiert doch mit deinem Geld. Du unterstützt das Königreich Jesu. Um worum geht's? Es geht um die Ehre Gottes. Und wir könnten jetzt hier noch 10 weitere Sachen machen. Wenn wir spenden, passiert das. Und ich frage mich, hast du daran gerade gedacht, als das Geld in die Kollekte geworfen hast? Natürlich nicht, doofe Frage. Ja, aber vielleicht kannst du beim nächsten Mal dran denken. Oder wenn du deinen Dauerauftrag einrichtest oder änderst. Die Folge deiner fröhlichen Spenden ist, dass es Gott vergelten wird. Gott vergelt, so heißt ja auch die Predigt. Und da müssen wir jetzt aber wieder aufpassen. Da gibt es nämlich ein Missverständnis. Es ist nicht eine Entlohnung. Es ist nicht ein Verdienst. Es ist nicht ein Deal zwischen dir und Gott. Ne? Du gibst was und erwartest dafür was. Wenn das so wäre, dann wären wir im Gesetz. Dann wärst du Angestellter Gottes. Ne? Da machst du was, da kriegst du was. To get money, Geld verdienen, Geld bekommen, Lohn. Aber wir sind nicht Angestellte Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Kinder werden belohnt, nicht entlohnt. Manchmal vielleicht bei der Hausarbeit, aber grundsätzlich werden sie belohnt, weil wir Kinder Gottes sind. Und Gott belohnt uns, Gott verspricht diese Belohnung. Belohnung kann man aber nicht einfordern, man weiß auch nicht, wann man sie kriegt. Vielleicht kriegt man sie auch erst im Himmel, aber dass wir sie kriegen, hat Gott zugesagt, wir auch wissen. Übrigens noch ein letzter Gedanke zu diesem ersten Abschnitt. Ich habe ja gesagt, der herausfordernde Predigt gibt noch einen zweiten Abschnitt. Ja, man könnte hier schon Schluss mit Zeit. Deswegen, erster Gedanke noch, gemeinsame Spenden. Spenden für eine gemeinsame Sache macht fröhlich. Altes Testament, 1. Chronik, 29. David fordert dazu auf, Geld zusammenzulegen für den Tempel, den er gar nicht mehr baut, sondern sein Sohn Salomo. Das Volk legt ohne Ende Geld zusammen oder Gold und alle sind geflasht und es gibt eine große Zählung und David sagt, das ist ja der Wahnsinn und er fängt an Gott zu loben und er sagt, Gott, alles was du hier siehst, ich danke dir, wir geben dir das, aber ist ja eigentlich, David ist so im Zwiespalt, ist ja eigentlich albern, weil alles was wir haben, kommt ja von dir, wir leben ja nur durch dir, also eigentlich geben wir dir was, was wir von dir bekommen haben, aber es ist doch der Hammer, Gott, ja. Und das ist die Situation und die Folge davon, dass das Volk Israel gemeinsam so viel Geld zusammengelegt hat, ist welche? Dass jetzt alle weniger essen können, dass alle bedröppelt nach Hause gehen, boah ey, so viel haben wir gespendet, Scheibenkleister, ja, jetzt können wir nur noch an die Nordsee fahren, nicht mehr nach Mallorca. Ist das die Folge? Nein, die Folge ist davon, dass das Volk als Gemeinschaft begeistert ist. Das ist echt cool. Das ganze Volk freute sich über die Opferbereitschaft. Die haben sich quasi selbst auf die Schulter geklopft. Ja, weil diese reichen Gaben freiwillig und mit ungeteiltem Herzen, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, gespendet worden waren. Auch König David freute sich darüber. Und dann fordert er auf, dass die Gott loben. Ihr müsst die Story mal nachlesen. Und dann hinterher noch 22. Sie aßen und tranken in Gegenwart des Herrn und freuten sich an diesem Tag. Die haben nochmal gesagt, jetzt haben wir so viel gespendet, jetzt können wir auch noch Buffet bestellen. Ja? Und wir feiern, dass wir gespendet haben. Weil eine gemeinsame Spende, die macht glücklich. Leute, das ist alles irgendwie logisch. Und ich möchte folgende These aufstellen. Wenn wir bereit sind, auch in unsere Gemeinde zu investieren, dann tut das unserer Gemeinschaft, unserer Gemeinde gut. Das tut uns gut. Ich freue mich jetzt schon auf die Einweihung dieser Raststation da draußen. Das Gras ist mittlerweile trotz des Regens grün. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es hat funktioniert. Leute, wir haben da richtig Geld verbaut. Ich glaube, so zwischen 10 bis 15 haben wir da verbaut. Das ist super. Das tut uns gut, das tut Wiedenes gut, das tut als Gemeinde gut. Wir weihen das Dingen, wenn er mit allem Pimpampo während des Gemeindefestes ein. Das ist toll, dass wir das gemacht haben. Du auch, weil du gespendet hast. Und ich glaube auch, wir würden uns freuen, wenn wir unser 20 Jahre altes Gemeindehaus, und jetzt könnte man mir vorwerfen, der benutzt jetzt die Predigt, damit die Gemeindeleitung irgendwas durchkriegt. Ja, natürlich, Leute, das ist doch auch eine geistliche Frage. Das ist doch nicht alles nur Strategie. Das ist doch eine geistliche Frage. Ich glaube, wir würden uns freuen Und es würde uns gut tun, wenn wir unser altes Gemeindehaus etwas moderner, etwas schöner, etwas attraktiver hätten. Das kennen wir doch auch, wenn wir zu Hause renovieren. Das machen wir doch nicht erst nach 20 Jahren, machen wir doch viel früher. Dann sind wir doch auch schön froh, wenn wir... Ich habe vor 2 Jahren mein Schlafzimmer renoviert. Ne? Da kommst du dann... Ein Jahr lang dauert das, danach ist der Effekt allerdings wieder weg. Ja, aber du kommst sonst jeden Tag in den Raum und ich sage, boah, Hammer. Und der Gemeinschaft mit meiner Frau hat das auch nicht schlecht getan, dass wir das gemacht haben. Ja, das heißt also, wenn wir gemeinsam uns entscheiden, und wir müssen da eine Entscheidung treffen im Herbst, und wenn wir gemeinsam uns darüber entscheiden, dieses Haus abzudaten, auf den Stand zu bringen, der dem 21. Jahrhundert entspricht, dann wird uns das gut tun als Gemeinschaft. Da bin ich fest von überzeugt. Lasst uns mutig und freudig daran gehen. Es wird uns gut tun. Jetzt, müsste man eigentlich Pause machen, nachdenken. Aber wir kommen noch zu einem zweiten Gedanken der Bergpredigt, weil das in der Predigtreihe so vorgeschrieben war. Hier geht es um mehr als Geld. Und ich habe die auch noch selber erstellt, die Predigtreihe. Hier geht es jetzt um unseren Besitz. Es geht jetzt also nicht mehr nur um Geld, sondern um unseren Besitz. Das ist mehr als Geld. Ne? Denn Geld ist ja nur ein Teil von Besitz. Und besitzen tun wir alle was, egal ob arm oder reich, ob Großverdiener oder arbeitslos, Hartz IV. Wir besitzen alle was. Wir haben alle Schätze. Und Jesus kommt jetzt und rechnet radikal mit unseren Schätzen ab. Ja, meine, das war ja jetzt alles noch ganz easy hier. Ja, nicht angeben beim Spenden und so, unauffällig. Da können wir mit, weil das unserer Kultur entspricht. Ja. Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. 2 Fragen kommen mir sofort hoch. Was ist dein Schatz? Was ist dein Schatz? Oder wer ist dein Schatz? Woran hängt dein Herz? Was behütest du? Was sicherst du? Was legst du an die Seite, weil du darauf hoffst, dass es dir beim Überleben hilft? Was bringst du in Sicherheit? Ist es dein Geld? Ist es deine Briefmarkensammlung? Ist es dein Rentensparvertrag, deine Lebensversicherung, dein Haus? Ist es deine Familie? Was ist dein Schatz? Ist es deine Karriere? Dein Körper? Was ist dein Schatz? Die Frage kannst du dir nur selber beantworten. Aber das ist die Frage, die herauskommt. Die zweite Frage, die sofort hinterherkommt: Wie sammelt man sich eigentlich Schätze bei Gott? Weil das ist ja dieser Gegensatz. Sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Was ist mein Schatz? Sammelt euch lieber Schätze bei Gott. Wie macht man das eigentlich? Wie macht man das? Wie sammelt sich man Schätze bei Gott? Und es ist gar nicht so einfach. Oder doch? Einiges habe ich eben schon angesprochen. Das, was wir tun durch unsere Gemeindefinanzen, ist, dass wir in die Zukunft, in den Himmel investieren, in das Reich Gottes. Dadurch sammelt man sich Schätze. Als Jesus den reichen Jüngling trifft, und der sagt, ich habe alle Gebote gehalten und so. Und dann sagt Jesus, ja, alles in Ordnung. Hier, komm ins Reich Gottes, gib eben nur noch dein Geld weg an die Armen. Indem wir die Armen unterstützen, sammeln wir uns Schätze bei Gott. Wenn wir an das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt, und am Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, hängt ja daran. Jesus will ja Gerechtigkeit. Deswegen sind wir auch aufgefordert, diese Welt gerechter zu machen, bis Jesus kommt. Wir werden das nie schaffen, aber wir sind aufgefordert, zuerst nach seiner Gerechtigkeit zu trachten, die mit seinem Reich einhergeht. Deswegen ist es wichtig, dass wir Lebensumstände verbessern, dass wir investieren auch in die Not von Menschen, in die reale Not. Damit sammeln wir Schätze bei Gott. Es bedeutet, Überflüssiges abzugeben. Jürgen Bauer, der schreibt Folgendes: Wir liegen richtig, wenn wir in den uns Anvertrauten, also alles uns geschenkt hat, hier in diesem Wasserglas, sichtbaren und unsichtbaren Gütern, letztere sind unsere Fähigkeiten, Talente, und in den uns anvertrauten Menschen keinen Selbstzweck, sondern Dinge sehen, mittels derer wir Gott und unseren Nächsten dienen und damit Gott verherrlichen sollen. Also alles das, was wir haben, auch unsere Talente, unsere Skills, für Gott einsetzen, dann investieren wir ins Reich Gottes, so sammeln wir Schätze in den Himmel. Und wir merken schon, wir kommen so langsam. Gott hat mich gesegnet, ich kann ein Segen sein. Das kommt jetzt. Aber um dafür frei sein zu müssen, um wirklich nicht mehr die Hand drüber zu halten, um diese Freiheit zu bekommen, müssen wir erst unseren eigenen Schatz lokalisieren und wir müssen unseren Schatz opfern. Jesus sagt weiter dann, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen, wenn dein Auge klar ist, bist du hell. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichtes in dir eine Dunkelheit ist? Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hinterhergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Buff. Ey, das ist so logisch, was hier steht. Das ist an Logik nicht zu überbieten. Es ist klar, entweder folge ich Jesus 100%, 1000% oder mein Denken ist von dieser Welt, von dem Irdischen gefangen. Und ich bin darauf konzentriert. Denn wo mein Schatz ist, da bin ich engagiert, da bin ich interessiert, da bin ich forciert, da bin ich aktiv. Er bestimmt mein Denken und Handeln. Wenn ich nicht auf das Reich Gottes fixiert bin, dann bin ich auf diese Welt fixiert. Und diese Welt vergeht. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Das alle wissen wir. Es geht nicht darum, dass wir sorgen müssen, vorsorgen müssen. Dass wir natürlich die täglichen Dinge unseres das ist hier gar nicht das Thema. Es geht um die Fixierung, um daran, wo mein Herz hängt, wo ich meine Sicherheit suche. Luther verwendet hier den Begriff Mammon. Der schnöde Mammon, Leute. Der Besitz, das Angesagen, der Reichtum. Erklärung aus der rabbinischen Tradition. Mammon ist das, was man zählt und was doch nichts ist. Ja, alles das, was ich habe und eigentlich ist es nichts, weil ich nichts mitnehmen kann. Klar, man kann vererben und das darf man ja auch alles. Darum, wie gesagt, es geht nichts darum, dass wir nicht Besitzer haben dürfen. Es geht darum, worauf verlassen wir uns? Woran hängen wir unser Herz? Wo verschwenden wir uns dran? Wo haben wir Angst, dass wir es verlieren? Am Mammon oder an Jesus Christus? Und deswegen die Frage, bist du bereit, deinen Mammon an Gott abzugeben? Und was könnte das sein? Was ist dein Schatz? Vielleicht weißt du es ja schon. Bist du denn auch bereit, ihn zu opfern? Und da merken wir schon wieder diese Spannung, in der wir leben. Im schon jetzt, aber im noch nicht. Ja, aber diese Welt, da müssen wir doch vorsorgen. Ja, 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 aber es gibt doch auch Dinge, die so schön, ja, sind sie auch. Ja, aber muss man denn nicht? Und die Kinder, ja, ja, ja. Und dann merken wir, das ist die Schwierigkeit, die wir haben. Ja, wir müssen uns ganz auf Jesus verlassen, aber wir merken, eigentlich müssen wir auch noch selber so ein bisschen. Spannung, zwei Welten, schon jetzt noch nicht. Aber die Gefahr ist immer, dass wir unser Herz dran hängen. Und denken wir hier mal an Abraham. Gott verlangt von ihm, dass er seinen Sohn Isaak opfern soll. Isaak war der Sohn, der Abraham liebte, sein einziger Sohn. Opfern, wie schräg ist das denn? Menschenopfer von Gott gefordert. Bäh, das kann man gar nicht glauben. Menschenopfer hat Gott später auch verboten oder generell sind Menschenopfer bei Gott verboten. Und wir merken schon, da muss etwas anderes hinter sein als einfach nur eine krude Geschichte. Was verlangt Gott denn da von Abraham? Aber es geht gar nicht um das Opfer. Es geht gar nicht um Gott in der Geschichte. Es geht um Abraham in der Geschichte. Und Abraham ist tatsächlich bereit, seinen Sohn zu opfern. Es ist ja schon der Hammer, was Gott übrigens getan hat in Jesus Christus für uns. Die Parallele. Aber Gott, ne, der braucht dieses Opfer ja gar nicht. Gott braucht doch unser Opfer nicht, der hat doch unser Geld nicht nötig. Gott hat doch Gold erfunden. Gott hat doch unsere Zeit nicht nötig. Er ist der Erfinder von Zeit. Der braucht das doch nicht. Der will es, ja? Aber weil es uns gut tut. Es ist gut für uns, wenn wir zu 1000% an Gott hängen, wenn wir bereit zu geben. Und Abraham ist dazu bereit. Er vertraut Gott. Und was passiert jetzt in dem Moment, als er opfern will? Gott beendet dieses von ihm selbst inszenierte Schauspiel, ja, und sagt, ey, stopp mal. Ja, pass mal auf, hier vor Opfern, da ist ein Ziegenbock, der hat sich da in so einem Strauch verfangen, ein Schaf. Und Abraham baut dann einen Altar, ja, und nennt diesen Ort Gott sorgt vor. Gott kümmert sich. Gott sorgt vor. Wenn ich bereit bin, ihm alles zu geben, sorgt Gott vor. Gott will alles und wenn wir ihm alles geben, gibt er uns alles zurück. Gott gibt Abraham seinen Sohn zurück. Und um ihn ein würdiges Opfer darzubringen, bekam Abraham sogar noch ein Opfertier zugewiesen. Deswegen Vorsorge. Abraham zog mit Isaak wieder ab und aus Isaak entstand das Volk Israel. Abraham wurde zum Segen, sogar für uns Germanen, für alle Völker der Erde, für uns Oberberger und angrenzende Sauerländer. Das ist das Geheimnis, Leute. Gott gibt uns das, was wir opfern, in der Regel wieder zurück. Wir geben es ihm, weil wir ihm ja unser ganzes Leben geben. Er gibt uns alles wieder zurück, damit wir es für ihn verwalten, gestalten, überfließen lassen, Gutes tun und vor allen Dingen, damit wir frei sind. Frei zu geben, frei für das Reich Gottes, weil der Mammon uns immer so beschäftigt, weil wir uns immer Sorgen machen in diesen Dienstzeit. Und deswegen die Aufforderung, tatsächlich heute Morgen, gib Gott deine Familie, gib Gott dein Hobby, gib Gott deine Karriere, deinen Beruf, deine Leidenschaften, deinen Urlaub, stelle ihm alles zur Verfügung. Du wirst frei und Gott wird es dir zurückgeben, damit du dich erholst. Gott wird dir deine Familie zurückgeben unter seiner Leitung, damit du es verwaltest, damit du ein Segen wirst, weil Gott dich segnet. Puh, merkt ihr jetzt die Bergpredigt, wie die uns challenged, wie die uns herausfordert, die überfordert uns, wir dürfen es nicht. Wir brauchen den Bergprediger, aber wir wollen es. Wir wollen anders leben. Wir müssen unsere ganze Existenz auf Jesus setzen. Und ich glaube, mit dem Heiligen Geist in uns wird uns das immer mehr gelingen. Und wir werden es eines Tages schaffen, wenn das Reich Gottes völlig durchgebrochen ist. Wenn nichts mehr rostet, ja, weil Jesus keinen Rost zulässt und alles nur aus Edelstahl ist, aus gutem VA-Stahl. Wenn nichts mehr renoviert werden muss, weil nichts mehr altert, weil die Sünde gestoppt ist, weil es keine Armen mehr gibt, weil Jesus die Armut abschafft und Wohlfahrt für alle einführt, weil weltweit Gerechtigkeit herrscht. Wenn unser König, der diese Bergpredigt gegeben hat, wiederkommt und sein Reich sichtbar für alle aufrichtet. Und bis dahin folgen wir nach. Bis dahin können wir ein Segen sein. Und mit unseren irdischen Schätzen und Ressourcen umgehen. Wir können eine Welle des Segens auslösen, überschwappen. Und das kannst du sofort umsetzen. Und deswegen zum Schluss eine Zeit der Reflexion, 2 Minuten, die abgeschlossen wird durch einen kleinen Videofilm. 3 Fragen, worüber du nachdenken kannst. Die erste Frage ist, wie willst du in Zukunft Schätze im Himmel sammeln? Wie willst du das konkret machen? Die zweite Frage, welche Schätze und welchen Mammon musst du Gott opfern? Das ist die schwierige Frage. Und die 3. Frage, willst du eine Predigt aus dem Jahr 1944 lesen? Hä? Ja, stimmt, die passt nicht so ganz da rein. Aber ich schreibe ja gerade meine Masterarbeit und habe jetzt die letzten Wochen in meinem Urlaub daran gearbeitet, über Arnold Köster, in Wieden ist geboren, ja, Prediger während der Nazizeit. Und der 1944-45, in der Jahreswende, als in Wien alles auf der Kippe stand, wo nicht klar war, wie geht's hier weiter, werden wir total zugebombt, bleibt das Gemeindehaus stehen, verliere ich meine Familie, verliere ich mein Hab und Gut. Der hat eine Predigt gehalten über Abraham und das Opfer. Und kann man ganz schlecht lesen, ist Schreibmaschine getippt und so, aber guter Inhalt. Ich habe 15 Exemplare mitgebracht. Wenn du möchtest, die 3. Frage, kannst du dir gleich eine holen nach dem Gottesdienst. Diese 3 Fragen, die 2. am schwierigsten. Welche Schätze musst du Gott opfern? Lass uns über die 3 Fragen 2 Minuten nachdenken. Amen.
Musik.
hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.